Wir haben letztes Jahr, es ist in Berlin, ein Mensch pro Woche im Straßenverkehr mit Autos getötet worden. Ein Mensch, ne? Wenn ich mal ganz doll zurückgehe, wenn ich einfach in die 50er Jahre zurückgehe, und da haben wir angefangen, eine autogerechte Gesellschaft aufzubauen im Konsens. Seitdem sind in der Größenordnung 700.000 Menschen im Verkehr getötet worden. 700.000 Menschen, das ist die Größenordnung von Frankfurt. Das ist nicht okay, wenn man sich nicht an Regeln hält. Und das nicht an Regeln halten ist unabhängig eigentlich davon, ob ich mit dem Auto oder zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs bin. Das ist im Wesentlichen eine Charakterfrage. Mobilität ist ja soziale Teilhabe. Also ich bewege mich von A nach B und will irgendwo an einem Ereignis teilnehmen. Und das Fahrrad bietet die Möglichkeit, dass für alle Menschen, für Kinder, für Senioren, für Menschen, die wenig Geld haben, aber auch Menschen, die viel Geld haben, einfach im Nahbereich die Mobilität zu ermöglichen. Und jeder Mensch, der mit dem Fahrrad fährt und nicht mit dem Auto, spart CO2 ein und tut damit was fürs Klima.
Herzlich willkommen zu Damit die Guten gewinnen, dem Interview-Podcast von ASK. Ich bin Thomas Müllnickel und treffe mich hier mit Menschen, die mit ihrem Engagement etwas für unsere Gesellschaft tun. Mein heutiger Gast ist Frank Masurat, Bundesvorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs. Als Chef des weltweit größten Fahrradverbandes setzt er sich leidenschaftlich für eine nachhaltige Verkehrswende ein. Mit über 240.000 Mitgliedern ist der ADFC eine starke Stimme für all jene, die das Fahrrad als klimafreundliches, gesundheitsförderndes und kostengünstiges Verkehrsmittel nutzen. Frank Masurat bringt eine beeindruckende Expertise mit. Jahrelang war er in Führungspositionen im Lufthansa-Konzern tätig und hat zudem als Vorsitzender des ADFC Berlin das innovative Mobilitätsgesetz der Hauptstadt mitgestaltet. Seit 2023 steht er an der Spitze des Bundesverbandes und treibt dort viele Projekte voran. In dieser Folge sprechen wir über die Chancen einer fahrradfreundlichen Gesellschaft, über sichere Infrastruktur für alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer und darüber, wie eine Verkehrswende zum gesellschaftlichen Zusammenhalt beitragen kann. Denn das Fahrrad ist für Frank Masurat weit mehr als nur ein Fortbewegungsmittel. Es ist ein Schlüssel zu mehr Lebensqualität, Klimaschutz und sozialer Gerechtigkeit. Ein inspirierendes Gespräch über mutige politische Entscheidungen, neue Allianzen und die Kraft des gemeinsamen Handels, damit die Guten gewinnen. Hast du für dich selbst schon Ideen entwickelt, mehr Wege mit dem Fahrrad zurückzulegen? Ich freue mich über deinen Kommentar zu dieser Folge und jetzt erstmal viel Freude beim Reinhören. Frank Masurat, schön, dass du da bist. Freut mich sehr.
Ja, danke, dass ich eingeladen worden bin von euch.
Unser Podcast heißt ja, damit die Guten gewinnen. Ja. Wer sind denn für dich die Guten?
Ja, die Guten sind ganz allgemein gesprochen natürlich die Menschen, die dafür sorgen, dafür arbeiten, aktiv sind, dass es allen, dass es der Gesellschaft besser geht. Beim ADFC ist es so, wenn ich das dazu runterbreche, denke ich an die Sternfahrten, die jetzt vor der Tür stehen, wenn denn 10.000, 100.000 Menschen auf der Straße sind, dann sind diejenigen, die das organisieren, die Guten, es sind die Ordnerinnen, 200, 300 Menschen, die das mit organisieren. Dazu sind aber auch die Teilnehmenden mit die Guten. Das sind die Familien, die mit ihren Kindern unterwegs sind. Und es macht einfach, gibt einfach Glücksmomente, wenn wir das erste Mal mit solchen Familien über die Autobahn fahren und die erleben, wie toll Infrastruktur, wie toll Asphalt sein können, wenn wir durch einen Tunnel fahren, die Kinder juchzen, das sind wirklich schöne Momente. Ein anderer Teil ist auch ADFC-Aktive, die einfach auf dem Land leben und Infostände machen, ganz niederschwellig, oder auch AGs, Arbeitsgemeinschaften innerhalb des ADFC, die sich mit Themen beschäftigen, gesellschaftspolitisch sind, wie gehen wir mit rechtsradikalen Parteien um und Ähnliches.
Es sind also die, die sich für andere einsetzen?
Genau. Ja, die sich für andere einsetzen. Und der ADFC hat ja das große Thema Fahrrad, Mobilität, und die sich dafür mit einsetzen, ja.
Mal kurz zu dir, Frank. Du bist ja von Haus aus Informatiker. Mhm. Du hast lange im Lufthansa-Konzern gearbeitet. Jetzt bist du Verbandspräsident des ADFC. Wie kommt denn das?
Ja, genau. Ich bin Bundesvorsitzender vom ADFC und bin 1990 nach Berlin gezogen, habe seitdem auch kein Auto mehr und bin immer mit den Öffentlichen zur Arbeit gefahren. Und habe, denn der Anlass, dass ich aufs Fahrrad umgestiegen bin, ist eigentlich gekommen durch einen BVG-Streik, dass ich einfach sagte, hey, wie komme ich jetzt zu meiner Arbeitsstelle, und musste dann mein Fahrrad aus einem Kellerstand rausholen und habe dann so ein wirklich Aha-Erlebnisse gehabt, mehrere. Das eine ist, ich war schneller bei der Arbeit als mit den Öffis, weil mit den Öffis musste ich umsteigen, das ist der eine Aspekt, und habe gemerkt, das fing an, mir Spaß zu machen. Und zweiter Aspekt war, dass ich sagte, hey, ich bin jetzt hier unterwegs, das ist auch gut für mich. Und ich hatte den Eindruck, wenn ich nicht höllenmäßig aufpasse, werde ich hier in Berlin einmal die Woche umgefahren. Und habe gesagt, das kann ja wohl nicht angehen. Und das war so ein Anlass zu sagen, hey, ich muss mich jetzt engagieren, und den Kontakt zum ADFC aufgenommen.
Eine Nahverkehrszwangslage hat dich zum Fahrradfahren so richtig gebracht.
Genau, so ist das, ja.
Ach, das ist ja verrückt. Ein Streik kann auch was Gutes sein.
Ja, genau. Ja, das ist öfter so, dass Menschen verändern ihr Verhalten. Da braucht es irgendwie so einen Schlüsselmoment für. Und ein Streik kann ein Schlüsselmoment sein. Wir haben in Berlin ganz viele Schlüsselmomente. Wir haben die A100, die gerade nicht mehr so richtig funktioniert. Auch da könnten viele Menschen tun das auch und steigen aufs Fahrrad um.
35 Jahre sind es dann jetzt schon, die du auf dem Fahrrad durch Berlin fährst.
Genau genommen sind das erst so 14 Jahre, weil ich am Anfang immer mit Öffentlichen gefahren bin und eigentlich kaum im Fahrrad.
Stimmt, ich hatte nur gelesen, du hast seitdem schon kein Auto mehr. So
genau,
war es richtig.
Genau, ja.
Nicht immer der Fahrradfahrer. Okay, aber auch 14 Jahre sind eine lange Zeit, die man nahezu nur auf dem Fahrrad verbringt in Berlin. Da hat man doch bestimmt eine Menge erlebt an guten und schlimmen Dingen, oder?
Ja.
Ich sag nur Taxifahrer.
Na, Taxifahrer ist gar nicht so mein Punkt. Ja, also das, was du mit ansprichst, ist ja wahrscheinlich einmal das Thema Aggressivität in der Stadt. Das ist der negative Aspekt, aber es gibt auch ganz viele positive Aspekte. Gestern bin ich mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, und da vor mir fuhr eine Frau, die hatte einen tollen Mantel an, eine tolle Jacke an. Und am Fahrrad kann man einfach anhalten, sich verschmitzt angucken und sagen, hey, tolle Jacke haben Sie da an. Und dann geht so ein Strahlen über das Gesicht. Das sind wirklich die tollen Momente. Und da merkt man, hey, das macht wieder Spaß, hier mit dem Fahrrad zu fahren, weil die Kommunikation zwischen den Menschen auch anders wird. Es gibt natürlich auch die etwas schwierigen Situationen, die Aggressivität im Straßenverkehr, die in Berlin immer mehr wird. Und das ist natürlich ein unangenehmer Aspekt. Ja.
Verstehe ich. Du hast als Vorsitz des ADFC das Mobilitätsgesetz mitgestalten dürfen fürs Land.
Ja.
Fürs Land Berlin.
Ja.
Was ist in diesem Gesetz drin? Was steht da drin? Ich weiß es einfach nicht.
Ja. Genau, ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Ich war im Vorstand des ADFC Berlin, also auf Landesebene unterwegs, und wir hatten damals zu den Wahlen 2016 war das überlegt, was machen wir eigentlich? Da hat sich in der Fahrradinfrastruktur gar nichts bewegt. Es wurden immer mehr Radfahrende, und wir haben gesagt, was machen wir jetzt? Und dann haben wir alle zusammengerufen und haben gesagt, lass mal überlegen. Und dann stand auf einmal im Raum, wir machen einen Volksentscheid. Und alle, oh, ein Volksentscheid. Was ist das alles? Und letztendlich aus diesem Meeting raus hat sich der Volksentscheid Fahrrad entwickelt. Und nach den Wahlen, in denen die rot-rot-grüne Koalition hier rankam, gab es Gespräche, den Volksentscheid nicht weiterführen zu wollen. Da gibt es mehrere Stufen, die man durchgehen muss. Sondern, dass man nicht nur ein Fahrradgesetz macht, sondern dass wir ein Mobilitätsgesetz entwickeln, das nicht nur das Thema Fahrrad, sondern auch das Thema Fußverkehr und ÖPNV mit adressiert. Also alle Verkehrsträger mit. Und das haben wir in einem sehr intensiven Prozess zusammen mit dem Senat und Abgeordneten entwickelt. Was steht da drin? Letztendlich bezogen auf das Fahrrad, wie die Infrastruktur in Berlin aussehen soll. Dass es sowas wie Radvorrangrouten gibt, dass es sichere Kreuzungen gibt, dass es geguckt wird, warum sind Unfälle passiert, und dass dann auch schnell was dahinter passiert, damit das in Zukunft nicht mehr vorkommt.
Und wie ist das so, wenn man als Bürger, du hattest einen ganz normalen Job, ins Ehrenamt kommt beim ADFC, und dann kommt man über dieses Ehrenamt mit in die Situation, dass man ein Gesetz mitgestalten kann. Wie ist denn das, wenn man da plötzlich so reinschaut in die Politik und mitgestaltet?
Toll, das war ein absolut positives Gefühl, dass wir den Eindruck hatten, wir können was bewegen, wir können was bewirken. Und das war auch sehr arbeitsintensiv. Also wir haben die Ecksteine für das Gesetz zusammen mit den Parlamentariern und der Verwaltung in der Größenordnung von 3 Monaten erarbeitet, haben innerhalb des ADFC 60 Arbeitsgruppen dazu gebildet, die bestimmte Themen ausgearbeitet haben. Dann ist das Gesetz in das Parlament gekommen, ins Abgeordnetenhaus, nochmal ein Jahr diskutiert worden und dann verabschiedet worden. Das war in dem Sinne ein positiver Aspekt, weil ich den Eindruck hatte, ich kann wirksam sein. Oder wir alle, die da gesessen haben, wir haben viel Zeit investiert, viel Herzblut reingegeben, dass wir den Eindruck, das, was wir tun, bewirkt was für die Menschen in der Stadt.
Aber das ist doch genau der Nukleus von Ehrenamt, wenn es Spaß macht. Mhm. Wenn man sich nicht nur zum Kaffeekränzchen trifft, was es in vielen Vereinen gibt, was auch vollkommen okay ist,
ja,
aber es eigentlich schafft, aus dem Ehrenamt und aus dem Engagement heraus etwas zu verändern.
Ja, absolut. Sehe ich genauso. Ich denke, auch ein Ehrenamt muss auch immer Spaß machen. Ne? Also und Spaß kommt natürlich, wenn ich Erfolg habe, denn macht's auch doppelt viel Spaß.
Jetzt bist du anderthalb Jahre Präsident, Vorsitzender.
Bundesvorsitzender,
ich sag mal Präsident, Bundesvorsitzender des ADFC. Wie viel Spaß macht denn dieser Job?
Der macht Spaß. Ich arbeite im Bundesvorstand mit Menschen zusammen, die auch engagiert, ehrenamtlich unterwegs sind und wir verstehen uns sehr gut. Wir agieren als Team. Wir haben eine Bundesgeschäftsstelle hier in Berlin mit 45 Mitarbeitenden.
Wow, 45?
45 hier in Berlin, ne? Und das macht einfach auch Spaß, mit den Menschen zusammenzuarbeiten. Und der ADFC selber ist ja föderal aufgestellt. Das heißt, wir haben in allen Bundesländern Landesvertretungen und unter den Landesvertretungen noch jeweils eine weitere Gliederung. Also insgesamt hat der ADFC 300 bis 400 Gliederungen in ganz Deutschland. Und die arbeiten letztendlich mit den 240.000 Mitgliedern, die fördern die Arbeit des ADFC.
Diese Viertelmillion Mitglieder, die ihr da fast habt, das ist ja schon nicht ganz ohne. Das ist ja schon eine Menge an Leuten, wo du jetzt auch den Bundesvorsitz hast und auch eine Menge Aufgaben sich daraus ergeben. Weil ihr macht ja einerseits Lobbyarbeit für eine Verbesserung des Verkehrssystems in Deutschland, aber ihr habt auch Serviceangebote für eure Mitglieder.
Ja.
Ich habe dir ja eben schon gestanden im Vorgespräch, ich bin kein Mitglied bei euch, weil ich relativ wenig
Fahrrad... Nicht?
Ja, genau, noch nicht. Gefährlich mit diesem Podcast für mich. Du glaubst gar nicht, wo ich mittlerweile alles Beiträge zahle und Mitglied bin, seit ich in diesem Podcast mache. Ich sage nur VivaCon, Aqua und Campact. Und beim NABU auch schon fast. Also das ist schon nicht so ohne, was ihr da mit dieser Viertelmillion an Leuten habt. Und die Aufgaben sind mannigfaltig, was nur, man kann sich es nicht ganz... Also für ich... Als noch externer, kannst du mir gar nicht vorstellen, was leistet der ADFC für seine Mitglieder und für die Gesellschaft alles?
Genau, der ADFC ist eine Lobbyorganisation, die sich dafür einsetzt, dass alle Menschen in Deutschland sicher Radfahren können. Das ist das Hauptthema. Klimaschutz ist bei uns auch noch ein Thema, was mit der Satzung verankert ist. Und das ist auch der Hauptgrund, warum Menschen in den ADFC eintreten. Also wir befragen regelmäßig die neuen Mitglieder und 83% davon kommen wegen der Lobbyarbeit, weil wir uns dafür einsetzen. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist, der ADFC macht super tolle Touren. Wir haben 3000 Tourenleitende, die Touren das ganze Jahr über anbieten, um Menschen die Möglichkeit zu geben, das sind eher naturnah, schöne Radwanderungen und Radtouren zu machen. Und wir haben noch einige Serviceleistungen, bieten auch eine Gemeinschaft an und haben ungefähr 20.000 Menschen, die sich aktiv engagieren im ADFC in irgendeiner Form, sei es ein Ordner oder Ordnerin bei einer Sternfahrt oder in irgendwelchen AGs mitarbeiten und sich so für das Klima oder auch für den Radverkehr einsetzen.
Ich finde das immer wieder beeindruckend, was für große Organisationen es in Deutschland immer noch gibt, weil es oftmals heißt, die großen Kirchen, Parteien, Gewerkschaften verlieren alle Mitglieder und werden immer kleiner. Aber wenn man da mal woanders hinschaut, wo wir ja in einem Podcast auch oft unterwegs sind, Campact hat einen Riesenzuwachs, ihr seid sehr groß, der NABU, es gibt dann immer noch diese Organisation, wo doch viele Leute reinströmen und sagen, okay, da will ich mich engagieren, da will ich dabei sein, weil da was Gutes passiert. Ich finde, das ist ja extrem beachtlich, was ihr als die Fahrradlobby bislang erreicht habt.
Ja, genau, das sehen wir auch so deutlich auch zu sagen. Wir sind ein wachsender Verband über Jahre hinweg. Also das heißt, wir haben Mitgliederwachstum von 3 bis 7% pro Jahr und das über mehrere Jahre und das ist gut. Es gibt einen ganz interessanten Effekt, dass wenn es in Städten mit dem Radverkehr ganz schlecht wird. Also wir hatten hier diesen Radwegestopp in Berlin vor 2 Jahren mit der neuen Regierung. Wow, auf einmal ganz viele neue Mitglieder bei uns bekommen. Es ist nicht das, was wir wollen. Also Mitglieder schon.
Aber nicht deshalb.
Genau, das ist der Punkt. Und ja, das ist schön. Und ich glaube, der ADFC ist auch deswegen stark, weil wir auf der einen Seite Lobbyarbeit machen können. Wir sind ein Fachverband. Das heißt, wir gestalten Gesetze mit. Wir machen Vorschläge auch, wie Radverkehrsanlagen sicher gestaltet werden können. Wir haben die Expertise vor Ort. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, wir können auch Menschen mobilisieren. Das heißt, wir können sozusagen vor dem Rathaus und im Rathaus agieren. Und Demonstrationen, wenn auf einer Sternfahrt 100.000 Menschen unterwegs sind und sich für bessere Radwege artikulieren, dann wird das auch in der Politik gehört und generiert auch damit einen gewissen Druck.
Du hast ja in deiner Funktion sowohl die Möglichkeit zu demonstrieren, als auch die Möglichkeit, direkt im Gespräch mit Politikerinnen und Politikern zu sein, Verkehrspolitikern sicherlich vor allem. Wie nimmst du die denn im Gespräch wahr? Sind die offen für euer Thema oder hast du da auch so die richtigen Betonköpfe, die sagen, naja, das mit dem Auto ist schon ganz gut und die Fahrräder können wir da auf der Seite auf dem Gehweg irgendwie mitfahren?
Das kann ich in einem Wort beantworten, ja. Beides. Ja, das hängt so ein bisschen von den PolitikerInnen ab. Mhm. Wir haben mit einigen auch wirklich gute Gespräche inhaltlich, nicht immer einig, auch kontroverse, aber ich habe gesagt, hey, das ist gut. Und manchmal sind die Gespräche eher schwierig, dann dominiert das, was interessiert mich, Fakten, ich habe eine Meinung. Und dann wird das immer ganz schwierig. Und dann ist klar, wir kommen mit Gesprächen hier nur ganz langsam weiter und es macht Sinn, vielleicht nochmal auf die Straße zu gehen.
Aber die Gesamtentwicklung, ich beobachte das hier in Berlin, ich beobachte das da in Hamburg, wo ich lebe, ist ja schon, dass der Fahrradverkehr mehr Vorrang bekommt oder mehr Raum eingeräumt bekommt. Beispiele sind ja sowas wie Kopenhagen oder Paris, die ja sehr viel weiter sind als wir oft in Deutschland. Aber es tut sich was, auch wenn ihr da wahrscheinlich sehr dicke Bretter manchmal bohren müsst, oder?
Ja, es tut sich was, es ist unendlich langsam und wir bezahlen auch viel. Wir haben immer noch sehr, sehr, sehr viele Verkehrstote und Schwerverletzte im Verkehr und es geht einfach aus unserer Sicht deutlich zu langsam voran. Ich sage manchmal so 3 Schritte vor und 2 Schritte zurück, das gibt es auch immer wieder. Da brauchen wir eigentlich mehr Druck und wenn ich jetzt gerade an einen Koalitionsvertrag denke, ne, wir haben gerade kurz davor eine neue Regierung zu bekommen, da wissen wir, da steht viel Arbeit vor uns, da liegt viel Arbeit vor uns, ja.
Dazu müssen wir ganz kurz erwähnen, wir zeichnen Mitte April auf. Alle, die uns jetzt zusehen und zuhören, die wissen schon genau, was mit der Koalition gelaufen ist, während wir noch sitzen und sagen, was sagt das SPD-Mitgliedervotum eigentlich so genau dazu? Insofern warten wir neue Regierung mal ab. Ihr habt die Vision Zero. Keine Verkehrstoten soll es mehr geben. Ich habe genau über dieses Thema vor ein paar Wochen auch mit Kirsten Lühmann vom der Deutschen Verkehrswacht gesprochen, saß ja genau auf deinem Platz und hab über die Vision Zero gesprochen. Ich fand es in der Vorbereitung spannend zu sehen, dass ihr genau diese gleiche Forderung auch habt, das gleiche Ziel habt. Und gleichzeitig sagst du, die Verkehrstoten werden eher mehr gerade.
Ja.
Oder die Fahrertoten. Wo wird der Fehler gemacht, dass das passiert?
Ja, also Vision Zero bedeutet ja 0 Verkehrstote und keine Schwerverletzten mehr im Verkehr. Und davon sind wir weit weg. Das ist ein Lippenbekenntnis, was von jedem PolitikerIn oder jeder Politikerin kommt, sagt, natürlich wollen wir keine Verkehrstoten. De facto ist die Realität aber eine andere. Wir haben letztes Jahr, es ist in Berlin, 1 Mensch pro Woche im Straßenverkehr mit Autos getötet worden. 1 Mensch. Ne? Wenn ich mal ganz doll zurückgehe, wenn ich einfach in die 50er Jahre zurückgehe und da haben wir angefangen, eine autogerechte Gesellschaft aufzubauen im Konsens. Seitdem sind in der Größenordnung 700.000 Menschen im Verkehr getötet worden. 700.000 Menschen, das ist die Größenordnung von Frankfurt. Einfach um die Zahlen nochmal zu sagen. Die Zahlen sind rückläufig seit dem Peak. Ja, das ist richtig. Aber wir sind lange nicht da, wo wir sind. Das, was mir manchmal schwerfällt, ist, dass die Maßnahmen, die ergriffen werden müssten, um Vision Zero zu realisieren, die sind alle bekannt. Das ist keine Rocket Science. Da muss man nicht irgendwie forschen. Die kann man an einer Hand aufzählen. Und das ist nur eine Frage des politischen Willens und des Mutes, diese auch umzusetzen. Das heißt, wenn ich mal aus Sicht von Radfahrenden gucke, sichere Radwege getrennt von Autos an Hauptverkehrsstraßen, sichere Kreuzungen, das Design ist auch bekannt, Tempo, Speed Kills, Tempo ist ein Riesenthema. Wenn wir auf Tempo 30 innerorts hätten, dann würden wir sofort weniger Verkehrstote hatten, wenn wir ein Tempolimit auf Autobahnen haben ebenfalls und all diese Maßnahmen sind bekannt und es wird sich einfach nicht getraut, das umzusetzen oder nur sehr zögerlich.
Dieses Design, das du gerade beschrieben hast, das sieht man ja, wenn man in die Niederlande fährt. In jeder kleinen Gemeinde, in jeder mittelgroßen Stadt, in jeder Großstadt sieht man genau dieses Design, wo die Fahrradwege ein ganzes Stück weit getrennt sind von den Straßen. Jetzt gibt's ja im Bereich der Fahrräder auch einen neuen Trend, die Elektromobilität.
Ja. Die schon, ja.
Die ist doch eigentlich auch gefährlich für die Vision Zero, oder?
Nein, eigentlich nicht.
Ich dachte, ich sehe es immer, wenn ich als Fußgänger unterwegs bin, sehe ich immer, die sind alle extrem schnell geworden. Während sie früher noch strampeln mussten, rasen sie jetzt gefühlt mit den Fahrrädern an mir vorbei. Und ich dachte, die sind doch alle jetzt gefährdeter als vorher, weil ein Fahrradfahrer oder eine Fahrradfahrerin hat ja diese ganze passive Sicherheit, die ja ein Autofahrer hat im Auto. Haben die ja gar nicht. Die fallen ja einfach um und haben zwar für schnellen Schaden.
Ja, genau. Also die Verletzten im Straßenverkehr, im Autobereich, also die Autoinsassen, die sind deutlich weniger geworden, weil all die Technik besser ist. Dass die Menschen, die immer noch leiden, sind letztlich die ungeschützten Verkehrsteilnehmenden, wie zu Fußgehende und Radfahrende. Die Pedelecs, die du ansprichst, genau, wir haben im Fahrradbereich die Elektromobilität schon deutlich eingeführt. Das heißt, es werden pro Jahr mehr Pedelecs, batteriebetriebene Fahrräder verkauft als Biobikes, also als welche ohne Batterie drin. Also da ist schon wirklich was passiert und das führt auch dazu, dass die Strecken, mit denen die Menschen pendeln, dass die länger werden. Mhm. Und das ist auch ganz spannend zu sehen. Eine Hauptmotivation, Pedelec zu haben, ist auch ganz von ganz vielen Menschen, die im Büro arbeiten, dass sie nicht verschwitzt ankommen. Das hört sich jetzt ein bisschen profan an, aber das ist einer der Hauptgründe, warum die im Pedelec fahren, weil sie im Büro denn nicht irgendwie verschwitzt sind. Was die Gefahr betrifft, Pedelecs werden ja, sie sind etwas schneller im Antritt, aber sie werden nicht schneller als 25. Mhm. Also das ist dann Schluss und dann sind sie gedrosselt und ein Pedelec schneller als 25 zu fahren, das ist schon aufwendig, dann kann ich auch gleich ein normales Fahrrad nehmen.
Und geübter Radfahrer wie du, also nicht wie ich, aber wie du, kann ja auch 25 fahren, aber nur mit normalem Beinantritt. Das funktioniert ja durchaus. Okay, habe ich verstanden. Jetzt gibt es Menschen, die sagen, Fahrradförderung ist ja schön und gut, aber ich brauche mein Auto. Mhm. Wie gehst du denn mit denen eigentlich um?
Ja, es wird gute Gründe geben, dass die ihr Auto brauchen. Ich finde es verkehrt, Verkehrsträger gegeneinander auszuspielen. Mhm. Und es kann gute Gründe geben, dass es auch ein Auto sinnvoll eingesetzbar ist. Es ist eine tolle Erfindung, das Auto. Es hilft uns allen. Wir haben einfach nur ein bisschen viele davon. Verstopfen die Stadt. Ja, wir möchten gerne, dass die Menschen eine freie Wahl haben, welches Fortbewegungsmittel sie nehmen. Und dafür müssen sie auch angstfrei von A nach B fahren können. Dafür brauchen sie sichere Radwege. Und je mehr Menschen auf dem Fahrrad unterwegs sind, desto besser ist es auch für die Menschen, die auf das Auto angewiesen sind, die das Auto brauchen, weil dann die Straßen einfach leerer sind. Also es ist eine Win-Win-Situation.
Ich habe selber sehr spät eine Erkenntnis gehabt. Das muss ich jetzt heute mal zugeben. Ich bin in den 80ern und 90ern aufgewachsen. Okay. Und habe erst sehr, sehr spät, da waren wir schon weit in den 2000ern, glaube ich, kapiert, dass unser ganzes Verkehrssystem komplett auf Autos zentriert ist und dass alle anderen beiseite geschoben sind. Das habe ich für mich, weil ich so aufgewachsen bin, war das ein etwas Natürliches. Für mich ist es so, dass Straßen irgendwie vier Spuren haben und dass die Fahrräder irgendwo rechts sind und die Fußgänger gleich daneben und dass das eigentlich gar nicht zwingend so sein müsste.
Ja.
Und der natürliche Weg von Mobilität sein muss, das habe ich total spät erst kapiert. Und erst jetzt, wo ich mich mehr mit dem Thema beschäftige, was macht Kopenhagen, was macht Paris und so weiter, erst verstehe, es geht ja auch anders, ohne die Straße sofort für Autos zu sperren.
Ja, absolut. Ja. Ich wohne in einer kleinen Straße hier in Berlin und die war neulich für 2 Tage, gab es ein Parkverbot für alle Autos, weil da Kanalarbeiten stattfinden oder Baumarbeiten. Die Straße war total leer. Ich denke, holla, so kann das auch aussehen. Ja, wir sind komplett anders gepolt, dass es hier überall parkende Autos gibt. Und ich glaube, da brauchen wir auch ein Umdenken. Und die Menschen, die ein bisschen älter sind, die kennen vielleicht auch noch eine Situation. Ich weiß auch noch, ich komme aus Kiel und wir haben auf der Straße Tennisball, Fußball gespielt. Und wenn denn mal ein Auto kam, dann haben wir angehalten den Tennisball, sind zur Seite gegangen, das Auto durchgefahren und haben weitergespielt. Hm. Das ist jetzt schwer vorstellbar, ja.
Ja, das stimmt. Ich kenne so ein Bild vom Rheinufer in Düsseldorf. Hm. Wie das in den 70ern noch eine, ich glaube, 6- oder 8-spurige Straße war. Mhm. Und heute ist es ja eine Flaniermeile.
Ja.
Und also für mich jetzt von heute wiederum gedacht, kaum vorstellbar, dass da tatsächlich einfach mal so eine gefühlte Autobahn direkt am Rhein vorbeigefahren ist, wo man wirklich so eine komplette Autozentrierung hatte. Und ich glaube, wir müssen einfach da weiterdenken. Es gab ja gerade so eine Klimakarte von Paris, die gerade veröffentlicht worden, wo man sehen konnte, wo stand Paris mit Schadstoffen, mit Stickoxiden vor 20 Jahren. Knallrot. Die ganze Stadt war schwer belastet. Und mittlerweile gibt es noch diese Rundumwege, rundum so einen Ring, wie es ja nahezu jede große Stadt hat, rund um Paris, die immer noch eine Belastung haben. Aber die restliche Stadt ist nahezu grün. Einfach, weil man smarte Wege gefunden hat. Also wer durch Paris läuft, weiß, da fahren immer noch sehr viele Autos. Aber offensichtlich sehr viel weniger als vor 20 Jahren.
Ja, absolut. Ich war letztes Jahr in Paris und das ist einfach völlig beeindruckend. Ne? Dass die Straßen sind ja viel enger als in Berlin. In Berlin haben wir ja sehr große, breite Straßen und die Autos werden da sukzessive zurückgedrängt und die Stadt wird wieder geöffnet für Menschen. Und das ist auch gerade im Thema des zunehmenden Klimawandels. Das ist natürlich auch ein Thema, wenn ich mehr Bäume pflanzen kann, dann wird es auch insgesamt kühler und die Aufenthaltsqualität für alle Menschen wird deutlich besser.
Mhm. Manchmal gibt es so Medienberichte über euch beim ADFC. Da heißt es, ihr seid militant, okay. Ihr seid dogmatisch. Es gibt so ein Image von Radfahrer wollen sich irgendwie mit ihren Ellenbogen links und rechts selber durchsetzen. Wie geht ihr denn damit um, wenn ihr so beschrieben werdet? Weil ich nehme dich jetzt gerade anders
wahr. Ja, danke. Ja, also ich denke, der ADFC ist nicht militant, definitiv nicht. Wir machen noch nicht mal Aktionen des zivilen Ungehorsams, sondern machen wir angemeldete Demonstrationen.
Klebt euch nicht mit den Fahrrädern auf dem Boden
Nein,
fest.
Genau. Nicht zu meinem Kenntnisstand, das wüsste ich. Nee, das machen wir nicht. Also von daher sind wir beiden Beinen auf dem Grund gesetzt. Ich glaube, das, was du angesprochen hast, ist auch weniger das Thema, was der ADFC macht, sondern dass einige Radfahrende, so früher gab es mal den Begriff Kampfradler, ne, dass die so wahrgenommen werden. Ja, die gibt es und ich denke immer, also meine Aussage ist immer, das ist nicht okay, wenn man sich nicht an Regeln hält. Und das nicht an Regeln halten ist unabhängig eigentlich davon, ob ich mit dem Auto oder zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs bin. Das ist im Wesentlichen eine Charakterfrage. Und das, was wir brauchen, was die Sache besser machen würde, ist, wenn die Regeln, die wir haben, und gerade im Straßenverkehr, ich kenne kaum einen Bereich, der so stark reguliert ist wie der Straßenverkehr mit den ganzen Straßenverkehrsordnungen, Verwaltungsvorschriften, wenn die Regeln auch eingehalten werden würde. Und das ist etwas, was uns schmerzt, weil das ist auch eine der Maßnahmen, die locker leicht, ich sag mal, durchgeführt werden können, um auch mehr Aggressivität aus dem Straßenverkehr rauszunehmen, dass Regeln verfolgt werden und dass es auch dementsprechend Sanktionen gibt, die dann auch ein Stück weit wehtun und auch handlungsleitend für die Zukunft sind.
Ich erlebe das oft bei diesem Thema Aggressivität. Das ist wahrscheinlich mein eigenes Berlin-Trauma. Ich habe 5 Jahre hier gelebt. Ich finde immer Berlin total aggressiv. Ich weiß nicht warum. Aber ich habe oft eng getaktete Termine und dann fahre ich Taxi. Und wie oft ich das schon erlebt habe, dass Taxifahrer wirklich hochaggressiv auf Radfahrer losgegangen sind, okay, also so rausbrüllend, ja, also nicht mit Gewalt, aber rausbrüllend und rumgehupt und so weiter. Und ich immer sage, Mensch, entspannen Sie sich doch. Für mich ist ja alles okay, Sie brauchen hier keinen Stress machen. Aber da scheint es immer so eine Grundaggression zu geben. Generell ist erstmal der Fahrradfahrer schlimmer als der andere Autofahrer oder der Fußgänger, als wenn es da so wie so ein Beuteschema untereinander gäbe. Kannst du das mir erklären, warum das so ist manchmal?
Ich glaube, sag mal, die steigende Aggressivität kommt ein Stück weit dadurch, dass halt immer mehr Menschen mit dem Fahrrad unterwegs sind, mehr Menschen in der Stadt sind und der Raum nicht mehr wird. Also das heißt, wir bewegen uns auf engeren Raum. Ich habe so ein Aha-Erlebnis gehabt bezüglich der Kommunikation. Ich kenne das auch. Ich komme um die Ecke, fahre auf dem Radweg, da parkt irgendjemand auf dem Radweg. Genau. Und dann denke ich, Adrenalin. Und wenn man dann ein Foto macht oder das Auto anfasst, dann kann man sich fast auf eine Schlägerei einlassen. Das ist nicht der Weg, das kann sich gehen. Und ich hatte jetzt wirklich vor ein paar Monaten so ein Aha-Erlebnis und seitdem versuche ich das umzusetzen, indem ich, wenn ich es eigenermaßen schaffe, so ein Mental Change bei mir einläute und sage, ganz ruhig, Frank, ganz ruhig. Und dann werde ich der beste Freund des Autofahrers, halte an neben ihm, bitte ihn die Scheibe runterzulassen und sage, da hinten kommt die Polizei. Sie parken auf dem Radweg. Es kostet 100 Euro, wenn die Polizei, die da hinten gerade kommt, wenn die bei Ihnen vorbeikommt. Und dann schnell weg. So schnell sind die noch nie wieder weg gewesen. Sonst hört man immer, ja, nur mal eben und sowas, aber das hilft. Also wenn die Kommunikation anders läuft, wenn ich das schaffe, meine Emotionen ein Stück weit runterzunehmen und ihn freundlich darauf hinzuweisen, dann räumt er auch den Platz.
Statt einfach zu brüllen. Ja. Du Sau, komm runter von der Straße. Das wolltest du doch in Wahrheit sagen.
Nein, auf gar keinen Fall.
Du hast angekündigt, dass der ADFC in Zukunft noch viel stärker in Bündnissen denken soll, mit anderen Organisationen zusammenarbeiten. Gibt es da schon Kooperationen? Seid ihr da auf dem Weg in solche Bündnisse? Wie funktioniert das?
Ja, genau. Wir bewegen uns, wir öffnen uns deutlich stärker, wir gehen in Bündnisse rein, auch vielleicht ein bisschen ungewöhnliche Bündnisse. Also das, was nahe liegt, agieren eng zusammen mit den Verbänden für die Fahrradwirtschaft. Das ist der eine Punkt. Wir haben ein Bündnis und auch gemeinsames Positionspapier mit der IG Metall, ein bisschen weit anders gedacht, auf Bundesebene. Und wir auf Landesebene gibt es auch unterschiedliche Bündnisse, auch mit Sozialverbänden zusammen. Und ich glaube, wir müssen das sogar noch weiterdenken. Wenn ich jetzt in die gesellschaftliche Situation insgesamt denke, mal ein Stück weit weg auch vom ADFC, ist es ja so, dass die Demokratien mehr und mehr unter Druck kommen. Also auch hier in Deutschland passieren da Dinge, die alles andere als gut und richtig sind. Und ich glaube, da müssen wir auch über alle Verbände enger zusammenarbeiten und auch letztendlich als organisierte Zivilgesellschaft uns für die Demokratie stärker einsetzen.
Ich finde ja auch unter erwachsenen Menschen muss es ja auch möglich sein, dass zum Beispiel zwischen dem ADAC oder dem ACE auf der eher Autofahrerseite und euch auf der Fahrradfahrerseite, und von mir aus auch die Deutsche Verkehrswacht noch mit dabei, müsste man ja eigentlich auch kooperativ miteinander moderne Verkehrswege, Mobilität miteinander denken können, ohne sich gegenseitig die Augen auszukratzen,
oder? Ja, tun wir auch. Wir sind auch in Gesprächen mit der Deutschen Verkehrswacht und auch mit dem ADAC und von daher sind wir da auch im Austausch und reden miteinander. Mit dem ADAC würde ich nicht sagen, dass wir ein Bündnis haben, das wäre jetzt ein bisschen weit formuliert, weil die komplett anders strukturiert sind als wir. Und ja, aber ja, klar, wir sind im Austausch mit den Verbänden ebenfalls, ja.
Frank, magst du mir kurz mal 5 Sätze vervollständigen?
Okay.
In der Öffentlichkeit beeindruckt mich derzeit.
Ja, wenn ich das beeindrucken, ist ja immer so ein bisschen, kann man ja positiv und negativ konnotiert sehen. Wenn ich, was mir auffällt schon, wenn ich es mal negativ anfange, negativ konnotiert ist, dass das Thema Klima in der Öffentlichkeit kaum noch vorkommt. Ich habe jetzt gerade auch die Pressekonferenz zum Koalitionsvertrag gesehen, da gab es kaum Nachfragen und ich sehe auch eine Verantwortung in den Medien zu dem größten Problem, was wir haben, die Menschheit bezogen Klima, da gab es keine Nachfragen. So, das hat mich schon negativ beeindruckt. Positiv beeindruckt mich immer wieder, wenn wir es schaffen, wenn die Menschen auf die Straße gehen, wenn die auch sagen, ja, ich möchte was tun. Ich habe auch ganz viele positive Erlebnisse, sei es in Demonstrationen gegen die AfD oder Zusammenarbeit von CDU und AfD oder auch, wir hatten ja den Radwegestopp vor 2 Jahren hier in Berlin. Da war so viel Spannung auch auf der Straße und ich habe auch mit Menschen gesprochen, die gesagt haben, ich gehe nie demonstrieren, aber jetzt langs. Und das finde ich in Richtung Öffentlichkeit beeindruckend, wenn es denn wirklich darauf ankommt, sind auch ganz viele Menschen da und gehen auf die Straße und setzen sich auch dafür ein.
Ich fand, so ein Moment war ja 2024 im Januar, als die Korrektivrecherchen rauskamen zur AfD, was diese ganzen Remigrationspläne und was sie da für irre Sachen gemacht haben. Und auch dieses Jahr im Januar, als die AfD und die CDU gemeinsam im Bundestag abgestimmt haben, wie wirklich Massen von Menschen, 100.000 auf der Straße waren, wo ganz, ganz viele von in der Tat gesagt haben, ich habe es noch nie gemacht, aber jetzt ist das Fass übergelaufen und das, was ich jetzt tun kann, ist demonstrieren.
Ja, genau. Das gibt ein bisschen Mut denn.
Ja, genau. Weil man steht ja auch gemeinsam. Also ich erinnere mich, wir standen gemeinsam letztes Jahr im Januar nach den Korrektivrecherchen in Lüneburg auf dem Marktplatz mit ein paar tausend Leuten. Der ganze Marktplatz war brechend voll. Ja. Und ich dachte, okay, wir sind nicht allein.
Ja, genau.
Wir sind nicht allein mit dem Thema.
Gutes Gefühl, ne?
Ja.
Auch, Punkt.
Über Deutschland denke ich.
Über Deutschland denke ich. Ja, ich denke, wir müssen rauskommen aus der pathologischen Prokrastination, so bezeichne ich das jetzt mal.
Jetzt übersetzen Sie das bitte mal.
Ja, also wir neigen dazu, mit Dinge in die Zukunft zu verlagern. Es gibt Themen, die müssen jetzt angegangen werden. Wenn ich an das ganze Thema Klimawandel denke, die Maßnahmen müssen jetzt ergriffen werden und nicht irgendwann später. Und das hat auch was mit Generationengerechtigkeit zu tun. Und das ist so damit meine ich so das systematische Rausschieben von Aktivitäten, die unternommen werden müssten, um ein richtig dickes, großes Problem zu lösen. Das Klima ist das übergelagerte Thema, aber das Ähnliche sehe ich das auch zum Thema Mobilität. Auch da ist klar, ja, man müsste mal und man sollte und jeder Tote ist einer zu viel und schieb es doch wieder raus. Und wir müssen die Dinge, je eher wir sie angehen, desto billiger, einfacher, schneller, besser für alle ist es. Und aus diesem Zustand des Rausschiebens sollten wir rauskommen.
Das ist wie zu Hause. Wenn ich sofort aufräume, geht es sehr viel schneller, als wenn ich eine Woche lang nicht aufräume.
Ja, so ein bisschen.
Pathologische Prokrastination, diesen Begriff muss ich mir merken. Den werde ich in vielen Situationen nutzen. Wir sollten mehr Wert legen auf.
Ja, wertschätzenden Umgang miteinander. Das finde ich eine ganz wichtige Sache, weil es gibt eine gewisse Verrohung auch in der Kommunikation miteinander, auch in der öffentlichen. Ich bin auch auf Social Media unterwegs und manchmal mag ich schon gar nicht mehr meinen Account angucken, was da steht. Ich finde einen wertschätzenden Umgang miteinander, auch wenn man unterschiedliche Positionen hat, wichtig. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist, dass wir auch Entscheidungen auf Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen treffen. Im Verkehrsbereich ist klar, was wir machen müssen, um, ich sag mal, die Verkehrssicherheit zu steigern. Und ich brauche nicht irgendwie da mit anekdotischen Erlebnissen irgendeinen Politiker zu diskutieren, sondern wenn wir zur Entscheidung kommen aufgrund von verkehrswissenschaftlichen oder klimawissenschaftlichen Erkenntnissen, dann hätten wir schon viel gewonnen.
Der nachfolgenden Generation rate ich.
Ja, das ist eine schwierige Frage, weil das Raten, das hört sich immer so ein bisschen von oben ab an und ist immer so.
Darf es jetzt einmal altväterlich sein?
Ja, nee, bin ich ganz vorsichtig mit, weil wenn man ganz ehrlich ist, zum Thema Klima hat meine Generation ja wirklich viel mit angeheizt und insofern finde ich Raten jetzt schwierig. Wo ich Mut machen möchte einer jüngeren Generation, ja, ich denke in der jetzigen politischen Situation weltweit und auch bei uns in Deutschland, wir müssen wieder auf die Straße gehen, engagieren. Ich bin sowas von froh über Friday for Futures, über die Demonstrationen, die organisiert haben, wie sie jetzt auch unterwegs sind. Ich glaube, es hilft uns allen, wenn wir uns stärker engagieren und auch auf die Straße gehen und auch laut werden.
Morgen wird besser als heute, weil?
Ja, morgen, wir haben Chance, Dinge besser und anders zu machen, morgen auch. Und lass uns anfangen, das gleich morgen zu tun.
Sehr gut. Ich fand deinen Punkt gerade zum Thema wertschätzender Umgang miteinander, trotz unterschiedlicher Positionen. Den finde ich sehr spannend. Ich finde, wir scheinen das gesellschaftlich oft zu verlernen.
Ja.
Ich kann mich selber erinnern, ich musste das auch erst lernen, dass nicht jeder Mensch, der nicht meiner Meinung ist, mich persönlich blöd findet, sondern einfach eine andere Meinung hat. Und dass der in der Regel auch damit leben kann, wenn ich dann meine Meinung kundtue und man sich einfach austauscht. Und manchmal kann man gemeinsam auf einen Punkt finden. Man kann aber auf einen Punkt kommen, wo man sagt, wir sind einfach nicht einer Meinung.
Ja.
Und trotzdem müssen wir uns nicht beschimpfen oder gegenseitig blöd finden oder bei LinkedIn anzeigen oder was es nicht mittlerweile alles gibt. Aber das ist ja auch etwas, was im Fahrradverkehr, wo wir jetzt wieder im Verkehr dann sind, in Mobilität, ist das ja genauso ein wichtiges Thema, dass wir uns nicht ständig, nur weil wir, ich finde, dass du da blöd parkst oder ich finde, dass du mit deinem Fahrrad zu schnell in die Kurve fährst oder was immer der Punkt ist, dass man nicht immer sofort persönlich werden muss mit allem. Mhm.
Ja, bin ich grundsätzlich bei dir, dass das im Verkehr ist es ja schon emotionengetrieben, ne? Da ist irgendwie eine Stresssituation oder jemand fühlt sich ertappt, weil er genau weiß, ich darf hier nicht parken oder ich bin in Emotionen, weil ich denke, ich muss jetzt hier gerade hart bremsen und bin kurz davor, von LKW zu fahren. Das ist nochmal schwierig. Ich kenne das jetzt aus der Geschäftswelt immer so diesen Spruch in Diskussionen, we agree to disagree, ne? Also insofern ist das an der Stelle okay. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt, den ich noch wichtig finde, ist auch, dass wenn man Menschen versucht mitzunehmen zu einem Thema und zu überzeugen, das auch in einer Art und Weise tun muss, dass es auch für den anderen akzeptabel ist. Und das heißt, das muss auch nicht in dem Moment in dem Gespräch erfolgen, dass er sagt, ja, du hast recht, wir machen es jetzt genau so, sondern dem Menschen auch eine gewisse Zeit zu geben, drüber nachzudenken und dann zum selben Schluss zu kommen.
Zur Bundestagswahl dieses Jahr habt ihr gefordert, Mobilität für alle, bezahlbar, sicher, klimafreundlich und gesund. Erstmal gut. Mhm. Warum ist denn Mobilität eigentlich so wichtig für den gesellschaftlichen Zusammenhang? Weil ich verstehe Mobilität kurz gedacht immer sofort erstmal als ich will von A nach B kommen. Mhm. Verstehe jetzt aber aus dem, was ihr fordert, das hat was mit gesellschaftlichem Zusammenhang zu tun und mit Klimaschutz.
Mhm. Ja. Hä? ja, also beides mal ja. Mobilität ist ja soziale Teilhabe. Also ich bewege mich von A nach B und will irgendwo an einem Ereignis teilnehmen. Und das Fahrrad bietet die Möglichkeit, dass für alle Menschen, für Kinder, für Senioren, für Menschen, die wenig Geld haben, aber auch Menschen, die viel Geld haben, einfach im Nahbereich die Mobilität zu ermöglichen. Und jeder Mensch, der mit dem Fahrrad fährt und nicht mit dem Auto, spart CO2 ein und tut damit was fürs Klima.
Wird durch schlecht Fahrradwegepolitik, werden damit Leute ausgeschlossen?
Ja.
Gesellschaft?
Ja, klar. Ja, also der ADFC führt alle 2 Jahre einen Fahrradklimatest durch und wir befragen die Menschen in Deutschland zum Fahrradklima. Also wie fühlen die Menschen das, wie nehmen sie das wahr in ihren Regionen? Und wir befragen mehr als 200.000 Menschen dazu. Und das ist tatsächlich so, dass 70% der Menschen sich unsicher fühlen auf dem Fahrrad. Und wenn ich mich unsicher fühle, dann nehme ich im Zweifelsfall doch lieber wieder das Auto, wenn es denn da steht. Und also das heißt, wir unterscheiden zwischen objektiver und subjektiver Sicherheit. Und subjektive Sicherheit ist total wichtig, dass die Menschen sagen, ja, ich kann hier fahren und ich komme auch gut an und es passiert auch nichts.
Und selbst in Zeiten des Deutschlandtickets ist Fahrradfahren immer noch die billigere Alternative.
Ja, da würde ich jetzt nicht über das Geld argumentieren. Ja, ja. Das Fahrrad ist ja das Verkehrsmittel für den Nahbereich. Mhm. Also Nahbereich heißt bei mir jetzt sowas wie bis 30 Kilometer. Das Deutschlandticket. Ja, die Studien.
Ich hatte im Kopf 3. Der Maserat hat Faktor 10. Alles klar.
Naja, ich sag mal andersrum gesagt, 50% aller Fahrten in den urbanen Räumen sind unter 5 Kilometer. 50% aller Fahrten sind unter 5 Kilometer. Wenn wir Untersuchungen machen und wenn wir das Fahrrad mit betrachten, dann betrachten wir es bis zu 30 Kilometer hoch. Deutschlandticket ist häufig halt noch weiter. Also das heißt, von daher sind das nun 2 verschiedene Dinge. Was aus unserer Sicht total wichtig ist, ist die Integration von Fahrrad in den ÖPNV. Also das heißt, wenn ich PendlerInnen habe, die zur Arbeit rein in irgendeine Stadt pendeln, dann mit dem Fahrrad zum Regionalbahn fahren und von dort aus dann in die Stadt fahren, dann müssen sie das Fahrrad auch sicher parken oder mitnehmen können. Und sicher parken heißt auch in dem Fall, dass wir super gut, wenn sie abends müde nach Hause kommen, dass das Fahrrad auch noch heile vor Bahnhof steht. Mhm. Und das sind ganz wichtige Sachen auch. Und damit würden wir auch einen großen Kick noch kriegen, wenn wir diese Integration stärker hinbekämen.
Jetzt habt ihr euch auch nochmal ganz anders positioniert. Nicht nur zum Rad als eigentlichem Thema, sondern ihr sagt auch, ihr seid klar für Demokratie, für Vielfalt, für Klimaschutz. Was sicherlich aus der Polarisierung der Gesellschaft kommt. Warum sagt ihr als Verband, wir sind da jetzt sehr deutlich und sehr klar und wir positionieren uns zu dem Thema, obwohl wir eigentlich nicht müssten?
Ja, das ist ein ganz, ganz spannender Prozess gewesen, auch bei uns im ADFC. Wir haben das auf der Bundeshauptversammlung, das ist unser höchstes Gremium, auch noch klar beschlossen, dass wir ein vielfältiger Verband sind, ein diverser Verband, weil wir denken, dass verschiedene Aspekte, unterschiedliche Aspekte eine Entscheidung bereichern können. Und wir haben auch einen partizipativen Prozess gehabt, in dem wir gesagt haben, wie gehen wir mit rechtsradikalen, demokratiefeindlichen Parteien um, und haben daraus Leitlinien entwickelt für konkrete Prozesse des ADFC. Also wie gehe ich damit um? Ich werde eingeladen von einer rechtsradikalen Partei zu einer Podiumsdiskussion. Wie gehe ich damit um? Oder die Touren, die wir machen. Das ist, wenn ich in ein Tourenleiter vorne steht und da sind 10 Teilnehmende und einer schreit rechtsradikale Parolen, dann ist es relativ einfach zu sagen, du hier nicht, ne? Du fährst hier nicht mit. Aber wenn der Tourenleiter vorne steht und von 10 Leuten schreien 7 rechtsradikale Positionen, dann wird es deutlich schwieriger. Und diesen Prozess haben wir diskutiert. Wir haben einen Leitfaden entwickelt, den wir ADFC intern verteilt haben, um den Gliederungen eine Hilfestellung zu geben. Was ich total spannend fand, ist, dass dieser Diskussionsprozess hat auch dazu geführt, dass es eine gewisse Positionsbildung zu dem Thema gab und gibt. Und es hat auch hier und da ein, zwei Stellen geknallt, als wir das dann veröffentlicht haben, ADFC intern veröffentlicht haben.
Ich finde, wir leben in Zeiten, alleine wenn man in den USA schaut, was da passiert, wo mittlerweile Universitäten unter Druck gesetzt werden und den Geldern gekürzt werden, einfach nur, weil sie nicht der Linie der Regierung entsprechen, wo der Faschismus auch in Deutschland eine Partei gefunden hat, die ihn vertritt, finde ich, leben wir in Zeiten, wo jeder und jede und auch jede Organisation eine Meinung haben sollte und sich auch positionieren sollte. Deshalb finde ich super stark, dass ihr das tut.
Danke.
Und gleichzeitig, wie stark wurdest du oder wurdet ihr angefeindet dafür, das gemacht zu haben?
Ja, das ist total interessant. Wir haben uns genau dieselbe Frage auch gestellt und wir haben Feedback bekommen von außerhalb der Organisation, von anderen Organisationen, die gesagt haben, boah, super, würden wir auch gerne machen, wir trauen uns das nicht. Ich nenne die Organisation nicht, aber das hat es gegeben. Intern hatten uns auch so ein bisschen warm angezogen. Nein, ich habe null Nada, keinen einzigen Vorwurf bis jetzt bekommen. Ich rufe auch nicht dazu auf, das zu kommen. Es hat hier und da mal geknallt, und noch nicht mal in Ostverbänden, sondern auch in Westverbänden, in einem Westverband, wo das Papier und das, was da stand, Anlass zur Diskussion, zur heftigen Diskussion und zu einer Meinungsbildung und Positionsfindung gedient hat, also geholfen hat. Ja, aber wir sind dafür nicht angefeindet worden vom Vorstand, nein.
Ich gebe mal einen kurzen Hintergrund hinter diesem Podcast. Wir haben ja schon einige Folgen draußen und wir haben es hier erlebt, weil dieser Podcast ist ja eindeutig mit damit die Guten gewinnen. Und wir laden hier Leute ein, die was für die Gesellschaft tun und nicht gegen die Gesellschaft. Und nahezu in jedem Gespräch kommt auch dieses Thema auf und wir finden die AfD alle richtig scheiße. Ja. Das kann man hier auch so sagen. Ja. Ich bin da sehr offen. Ja. Aber genau uns passiert genau das Gegenteil, was wir mittlerweile, je mehr dieser Podcast gesehen und gehört wird, an Kommentaren bekommen, genau aus diesem Lager, die immer versuchen, diesen Podcast oder die Gäste oder was auch immer, meine Nase irgendwie schlecht zu machen, schlecht zu reden, irgendwie Kommentare abgeben. Es ist unsäglich, wir löschen das auch einfach, weil ich will denen gar keine Plattform geben. Wir nehmen hier unsere Plattform, die wir haben wollen. Ja. Und wenn das hier uns in diesem Podcast schon im Kleinen passiert, hätte ich jetzt gedacht, dass es euch einen richtigen Shitstorm bietet.
Ja, nee, war tatsächlich nicht so. Also von da habe ich ein gutes Gefühl.
Besser, weiter so.
Ja, genau. Ich gehe mal noch einen Schritt weiter. Ja, ja. Das, was mir tatsächlich auch Sorgen macht, ist, du hast das Thema Demokratie auch mit angesprochen und ich brauche jetzt gar nicht nach Amerika zu gucken. In meiner Wahrnehmung ist es tatsächlich so, dass auch die Demokratie hier in Deutschland unter Druck kommt, massiv unter Druck kommt. Wenn ich die Anfrage der CDU-Fraktion im Bundestag mit 500 Fragen zu bestimmten NGOs sehe, wo hinterfragt wird, wo die ihre Gelder herkommen, also Omas gegen Rechts und ähnliche, da kritisch hinterfragt werden, wenn in den Raum gebracht wird, dass Informationsfreiheitsgesetz abgeschafft werden könnte, finde ich das schwierig. Und um vielleicht ein ganz anderes Beispiel noch zu sagen, wenn die ehemalige letzte Generation, wenn da, sag mal, Aktivisten jetzt nach dem Paragraph 129 verfolgt werden, der zur Terrorismusbekämpfung dient, dann habe ich eine Ahnung, das sind auch Elemente, die dazu dienen können, wahrgenommen werden können als Einschüchterung von der Zivilgesellschaft. Ich glaube, gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, dass die Zivilgesellschaft aktiv bleibt, unterwegs ist, auf die Straße geht, diskutiert und auch argumentiert.
Und wachsam sein und frühzeitig auf Dinge hinweisen. Genau das, was du auch gerade beschreibst, was hier auch an Dingen passiert. Weil jemand, der sich auf die Straße klebt, den kann man doof finden. Das ist auch gesetzlich schwierig, was die tun. Aber trotzdem sind sie noch keine Terroristen.
Genau.
Und die Omas gegen rechts, schon lange nicht.
Genau, der Name sagt es eigentlich schon.
Ja, es ist verrückt, was da für Debatten passieren und da müssen wir auch aufpassen, dass wir diese Räume nicht aufmachen. Das ist auch etwas, was jeden Einzelnen von uns betrifft und das ist nicht nur wir beide hier in einem Podcast, sondern eigentlich alle, die es hören und sehen, sind genau dazu aufgerufen, darauf immer wieder hinzuweisen, dass wir da Grenzen haben, über die wir nicht gehen dürfen und sollten, weil sonst riskieren wir diesen Staat, so
ja,
wie er ist.
Absolut, ja. Und der ist uns wichtig, der hat uns viel für uns gebracht und den sollten wir auch erhalten, ja.
Absolut. Mal was Positives.
Okay.
Was macht dir Mut?
Was mir Mut macht? Ja, mir ist immer wichtig auch die Wirksamkeit und ich habe den Eindruck, das, was wir unternehmen als ADFC, damit bewirken wir was. Und das macht mir Mut und wenn ich halt auch, sagen wir mal, auf der Straße bin, Leute treffe, denen das ähnlich geht, das macht mir auch Mut, ja.
Frank, wenn ich jetzt diesen Podcast gehört habe, gesehen habe und sage, Mensch, das ist irgendwas nett mit ihm eigentlich und das ist gute Arbeit, die der ADFC macht. Was kann ich als einzelne Person tun, um euch zu unterstützen in dem, was ihr tut?
Oh, da gibt es viele Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, Mitglied zu werden im ADFC. Ich werde das überprüfen.
Ja. Schreib mir das mal auf, Mitgliedschaft.
Genau, das ist das Einfachste. Wenn man mehr tun möchte, dann bei den lokalen ADFC-Gliederungen einfach melden und je nach, ich sag mal, Neigung kann man in Arbeitsgruppen mitmachen. Man kann auch erstmal einfach nur Touren mitmachen und gucken, wie das Fahrfahren insgesamt ist. Ganz niedrigschwellig ist ein Thema wie Sternfahrt, einfach bei der Demonstration mitfahren. Da ist auch, das ist nicht so politisch, da ist ganz viel auch Spaß mit bei und einfach mal Freude haben und gute Infrastruktur sehen, die halt 364 Tagen im Jahr verkehrt genutzt wird mit der Autobahn. Low-Level-Einstieg, wenn man was tun möchte, wäre zum Beispiel Ordner zu werden bei einer Demonstration. Das ist eine Schulung von einer Stunde, die man da mitmachen muss. Und für die Sternfahrt hier in Berlin brauchen wir 250 OrdnerInnen. Also da sind richtig viele unterwegs. Und also da gibt's vielfältige Möglichkeiten. Einfach Kontakt aufnehmen mit der lokalen ADFC-Gliederung. Meistens gibt es so EhrenamtskoordinatorInnen in den Gliederungen, die helfen dann so ein bisschen nach Neigungen, die Menschen in den ADFC reinzuholen.
Ich habe mir jetzt nach allem, was du mir gerade erzählt hast, für mich im Kopf gerade klar gemacht. In dem Moment, wo ich Fahrrad fahre, kann ich nicht gleichzeitig Auto fahren. Mhm. Das ist schon mal gut. Das habe ich jetzt gemerkt. Und ich tue was fürs Klima und für meine Gesundheit.
Ja.
Es gibt viele gute Gründe, das zu tun. Ich habe es verstanden. Ja. Nicht 30 Kilometer, aber die 3 Kilometer probiere ich erstmal. Frank, zum Abschluss. Dieses wunderschöne Podcast-Studio hier bei ASK im Keller ist in Wahrheit eine Zeitmaschine. Das wusstest du noch nicht.
Okay.
Wir fliegen jetzt los, kommen im Jahr 2050 am Brandenburger Tor an und wir steigen aus der Tür da vorne wieder aus.
Ja.
Was für ein Land werden wir sehen?
Okay. Ja, letztendlich, das Land ist ja auch in der Erde, in der Welt. Und ich würde gerne sehen, ein Land in dem oder eine Erde, in der die Demokratien wieder erstarken, wo wir weniger totalitäre Staaten haben, so dass das die globale Sicht bezogen auf das Thema Fahrrad, dass wir eine sichere Infrastruktur haben, dass es den Menschen Spaß macht, sicher von A nach B auf dem Land oder in der Stadt zu fahren. Und wenn man realistisch ist, werden wir weiter in die Klimaerhitzung reinrauschen. Das heißt, wir brauchen auch klimaresiliente Städte, die grüner sind, die Schatten spenden und kühler sind. Und das würde ich gerne sehen, ja.
Frank, wir sind schon am Ende.
Okay.
Es war hochspannend zu erfahren, was ihr macht, wie deine Aufgabe da aussieht. Ich finde es sehr spannend. Dein Einsatz, wie du glühst für die Sache, das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Sehr gefreut, dass du heute da warst. Und würde mich sehr freuen, wenn wir uns bei der nächsten Sternfahrt dann auch nochmal persönlich auf dem Fahrrad begegnen.
Genau, machen wir. Danke für die Einladung. Es hat wirklich Spaß gemacht.
Danke. Das war Damit die Guten gewinnen. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere unseren Kanal gerne auf YouTube oder auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Ich würde mich sehr freuen, wenn du demnächst wieder reinhörst. Bis bald.